Willkommen bei Steinzeit. Es steht eine neue Ausgabe an und ich freue mich sehr drauf auf meinen Gast, weil ich kann mit ihm über aktuelle Themen sprechen und an sein profundes Wissen andocken. Ich freue mich, dass er wieder da ist, der Frank Stoner. Hallo Frank.
Hallo Robert, freut mich auch wieder bei dir zu sein.
Ja, es ist mir jedes Mal ein Fest. Ich kann es nur wiederholen. Also das ist ja schon das dritte Mal, dass wir hier in die Bütt steigen sozusagen. Und ich bin echt neugierig, wie du die Welt so wahrnimmst. Also wir wollen wir haben gar kein festes Thema ausgemacht, sondern wir wollen einfach die Welt ein bisschen beleuchten oder analysieren, wie wir sie beide wahrgenommen haben. Und natürlich, man kommt einfach im Januar 2017 nicht an einer Person vorbei.
Der Donald.
Der Donald. Ich wollte jetzt gerade den Buchhändler aus Würselen ernennen, der Schulz, aber den an dem kommt auch keiner vorbei. Nein, das war gerade aktuell. Eben vor ein paar Tagen hat die SPD eben angekündigt, dass der Sigi das nicht macht, der Gabriel, sondern ein anderer quasi verwurschtelt wird. Die CDU hat gleich mal einen Shampoos knallen lassen. Puff. Der Resteverwalter wird jetzt quasi Martin Schulz. Und das sind die Kapriolen, die hier so auf den Deutschen Bundestag hinzurauschen. Vielleicht erstes Thema, was denkst du, was im September diesen Jahres passieren wird?
Boah, große Frage. Tagespolitik ist immer schwierig, aber wo du schon den Schulz ansprichst, das ist aus meiner Sicht, zeigt das nur, wie wenig Volkspartei denn eigentlich da noch übrig ist von dem, was die SPD macht. Es ist so eine traditionsreiche Partei, älteste Partei in Deutschland und hat wirklich auch eine Geschichte als Volkspartei, als Arbeiterpartei. Und aus meiner Sicht, kann man natürlich unterschiedlich bewerten, aber aus meiner Sicht ist es ein Armutszeugnis, dass dann der Kanzlerkandidat von einer Volkspartei dann dieser Schulz ist.
Hat man da echt keinen besseren mehr kennt.
Hat man keinen besseren gefunden?
Den kein Mensch kennt. Der ist 23 Jahre, hat man den in Brüssel geparkt. Da war er auch jetzt nicht unbedingt so erfolgreich. Er war zwar Parlamentspräsident, aber ist nicht aufgefallen dadurch, dass der irgendwas Besonderes gemacht hat, außer zu mahnen und zu rügen und zu irgendwie anzusprechen. Das, glaube ich, war vom Gabriel ein taktischer Zug, weil er wird Außenminister, muss nicht mehr den Kopf hinhalten, weil er jetzt sowieso keine Chance hat. Das ist ihm klar. Mutti wird es wieder werden.
Genau so ist es.
Wieso sagt eigentlich jeder Mutti zu der, obwohl die gar keine Kinder hat? Das ist ja auch ein falsches Meme.
Ein völlig falsches Meme, also das ist ganz richtig.
Weil nicht sie ist weiter weg von einer liebevollen Mutter wie diese Frau. Ja.
So ist es. Aber ja, weil du gefragt hast im September, ich meine, es ist schwierig, da irgendwelche Prognosen zu machen, es ist noch so viel hin. Wir leben in so einer intensiven Zeit, wer weiß, was bis September passiert.
Ja, okay.
Ich will ja noch nicht mal sagen, wer weiß, ob wir überhaupt noch Wahlen haben im September. Also, ja. Ich weiß es nicht, aber es ist schwierig.
Die Dynamik ist schon erstaunlich, was hier alles geht.
Ja. Aber so aus der jetzigen Sicht heraus, weil du fragst, Septemberwahlen, ganz ehrlich, ich kann mir kaum ein Szenario vorstellen, wo am Ende nicht Angela Merkel wieder Bundeskanzlerin ist. Ich meine, es gibt natürlich die AfD, aber realistisch gesehen müssten die ja die absolute Mehrheit erreichen, um eine andere Regierung zu haben. Und das kann ich mir nun schwer vorstellen. Und ansonsten, egal wie die Wahl ausgeht, am Ende werden sich alle sogenannten demokratischen Parteien da zusammenfinden und dann wird es nur einen Kandidaten geben und das ist Merkel. Mhm. In welcher Koalition dann, welche Farben, ob dann da alle mitmachen, das weiß ich nicht. Das hängt dann eben wohl davon ab, ob und in welcher Größe die AfD dort einzieht. Aber ich kann mir realistisch kein Szenario vorstellen, wo irgendein anderer Kandidat dann Kanzler werden sollte. Außer die AfD macht die absolute Mehrheit und das kann ich mir auch schwer vorstellen, ganz ehrlich.
Also wenn die AfD 49,8% hätte, würden alle anderen koalieren, nur um das zu verhindern, mehr oder weniger.
Ja. Da gibt es ja von Michel Houellebecq, hier französischer Schriftsteller, der hat doch, das war vor 2 Jahren, da hat er ein Buch rausgebracht, das hieß, Demission, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber auf Deutsch wäre der Titel Unterwerfung. Und das ist ein sehr provozierendes Buch. Unterwerfung ist sozusagen die wortwörtliche Übersetzung von Islam.
Ältere Herr mit das dünne Büchlein, das der ältere Herr
Nein, Michel Houellebecq ist wirklich Schriftsteller, mega erfolgreich. Das ist der Typ, der hat zum Beispiel Elementarteilchen geschrieben, erfolgreicher Kinofilm wurde. Der ist also in unserer jetzigen Zeit der bekannteste und erfolgreichste französische Schriftsteller. Mhm. Und der hat, wie heißt das nochmal, das Buch? Aber auf Deutsch heißt es Unterwerfung und das ist im Grunde eine wortwörtliche Übersetzung von dem Wort Islam. Und er hat dort einen Plot entworfen, 6, 8 Jahre in die Zukunft projiziert und hat dort aufgezeigt, dass es eine Präsidentenwahl geben würde in Frankreich, wo dann in der Stichwahl, so läuft es in Frankreich, erstmal kann jeder kandidieren, die besten zwei kommen dann ins Endrennen. Und bei dieser Stichwahl ist in seinem Plot Marine Le Pen. Und der einzige andere Kandidat wäre von einer islamischen Partei, die sich bis dahin gegründet haben sollte. Das ist ja Fiktion erstmal. Und in dem Plot ist es dann auch so, dass, um Le Pen zu verhindern, alle anderen Parteien diese islamische Partei, den islamischen Kandidaten unterstützen. Und in der Geschichte passiert es dann auch. Und der wird dann auch gewählt, eben mit der Unterstützung aller, um eben Le Pen zu verhindern. Und in der Geschichte schafft er halt dann, transformiert er Frankreich, die Französische Republik, zu einem islamischen Land. Ja. Führt die Scharia ein. Es ist nur eine Geschichte, aber es ist halt, zeigt in dieselbe Richtung, es werden alle Parteien sich zusammentun, um einen Kandidaten zu verhindern, dem man halt Rechtspopulismus nachsagt. Also ob das in Frankreich ist, ob das in Deutschland ist, das ist dieser gemeinsame Faden dort. Man wird das verhindern.
Das führt jetzt gerade ein bisschen weg, den Gedanken, den ich habe. Aber ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, der darum ging, in einer südfranzösischen Stadt mit einem extrem hohen muslimischen Anteil in der Bevölkerung gibt es so gut wie keine Frauen mehr im Stadtbild. Die Frauen haben sich aus der Stadt zurückgezogen. Und die Reporter sind unterwegs gewesen. Es war eine französische Dokumentation und über diese Doku ging der Artikel. Die Frauen haben gesagt, wenn sie in der Öffentlichkeit unterwegs sind, haben die übelsten Beschimpfungen zu erleiden. Die werden angegrapscht, die werden verprügelt. Also das ist wirklich so heftig, wie man es aus dem Orient eigentlich vermuten würde. Wenn sie unterwegs sind, keine Miniröcke, keine Schminke, dezente Farben, einfach nur bedeckt, auch so fast wie von der Scharia gefordert, mehr oder weniger die Religionspolizei. Und dann sind die Reporter unterwegs gewesen in dieser Doku und haben eben die Männer in den Cafés gefragt und so nach dem Motto, ja, so wollen wir halt hier leben. Das ist halt der Lebensstil, den wir hier haben wollen.
Und das ist traurig, weil wir reden von Frankreich. Und ja, das Frankreich ist auch das Land der Mode, Katar, Haute Couture und so weiter. Das sind alles französische Begriffe. Ich finde es halt einfach eine traurige Entwicklung. Weil ich habe Frankreich immer gerne gemocht. Und
es ist jetzt nicht überall, ne? Aber es ist eben ein Ort, in dem sich sehr viele Menschen dieses Lebensstils angesiedelt haben. Und die importieren quasi ihre eigenen Wert- und Moralvorstellungen in diese Gesellschaft. Ja. Ich habe gerade gestern erst gelesen, Real Madrid hat jetzt dieses Kreuz, das oben im Wappen drin ist, weggepackt, weil die Hauptsponsoren von Real Madrid das nicht mehr wollten. Also nicht im europäischen Markt, aber im asiatischen, muslimischen Markt wird das Wappen von Real Madrid, von dem Fußballverein, jetzt ohne Kreuz dargestellt. Mhm. Aufgrund der besonderen Befindlichkeiten dieser Regionen, so hieß es dann eben.
Ja, sehr interessante Geschichte. Das ist übrigens schon ein Jahr alt, glaube ich, diese Real Madrid-Geschichte mit dem Kreuz. Ja.
Ein Jahr?
Also ja, ich habe das letztens auch schon gelesen. Weil die ja eben auch, der Fußball kooperiert natürlich ganz, ganz groß auch mit der islamischen Welt und den Golfstaaten. Es läuft ja, laufen ja, ist eine riesige Kapitalströme so und das sind auch diverse Vereine, so auch ja. Deutschland auch. Vereine wie Bayern München machen dort ihr Trainingslager.
Ja, klar.
Paris Saint-Germain oder so, da läuft direkt das Geld rein. In 8 Jahren soll dort oder in die übernächste Fußball-Weltmeisterschaft soll dort stattfinden.
22, oder? 2022. Also 14 war sie, dann ist sie 18.
14, 18, ja, genau, müsste
hin. Dann ist 22, ja. Das ist nicht so weit weg. Das klingt jetzt so weit, aber das passiert ruckzuck dann, ja. Und da bin ich echt gespannt. Aber um das große Bild mal aufzuzeichnen oder mal darzulegen, uns ist klar, dass die Menschen durch die Religionen natürlich entzweit werden sollen. Also der Islam und das Christentum oder das Judentum wurden meines Wissens nach oder meiner Vorstellung nach installiert, um die Menschen zu entzweien. Ja, das ist sowieso klar.
Ja.
Also wir sprechen hier von einer bewusst provozierten, jahrtausende alten Kampagne, um uns Menschen von der eigentlichen Realität abzubringen, nämlich dass wir kosmische Schöpferwesen sind mit einem unendlichen Bewusstsein und so weiter. Aber diese Spaltung, die funktioniert wirklich sehr, sehr gut, vor allem wenn man sich die aktuellen Ereignisse von Berlin anschaut, mit dem Anschlag auf den Breitscheidplatz oder in Paris, die ganzen diversen Anschläge, die es in den letzten Jahren gab. Also man schafft es immer mehr, die Menschen so gegeneinander aufzuhetzen und zu spalten. Wie siehst du die Geschichte aus Berlin? Was war da dein Impuls?
Oh, das ist natürlich ein schwieriges Thema, weil viele Leute sagen ja auch, dass da einige Details sie auch Fragen stellen lassen, ob das überhaupt eine Art von genuinen Terror ist. Ich weiß nicht, ob ich da mitgehe. Das ist schwierig für mich zu beurteilen.
Ich bin auch total zerrissen. Aber es gibt eine Sache, die ich nicht verstehe. Und zwar, da war dieser Platz, die Buden aufgestellt und da kam dieser LKW da rein und da wieder raus. Und da, wo der rausgefahren ist aus diesem Weihnachtsmarkt, da waren alle 1,80 Meter so große Stahldinger, so Stehlen halt, die quasi dort, ja. Diese Poller da, also ungefähr unten so dick, oben so ein Metallknubbel drauf, alle 1,80. Jetzt rein von meiner physikalischen Vorstellung her, wenn ein 40-Tonner mit 39 Tonnen Ladung an Bord oder insgesamt mit so einer Masse durch so ein Ding durchrauscht, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass diese Poller, wo der durchgefahren ist, nicht mehr existiert. Es gibt aber Fotos von der Nacht, wo das passiert ist, wo genau hinter dem LKW so ein Poller steht. Und als der Platz dass der Weihnachtsmarkt vorbei war, Anfang Januar, wo man den Platz dann wieder gesehen hat, standen alle noch original da. Da war also keine Baustelle in der Zwischenzeit, wo die Handwerker, die Straßenleger, die Klinkersteine neu geklopft hätten und so neuer Sand eingestreut worden wäre, wie man es vermuten würde bei einer Baustelle. Sieht immer noch so aus. Mhm. Und das kriege ich nicht in meine physikalische Vorstellungswelt hinein.
Ja, richtig, geht mir auch so. Da sind natürlich schon Fragen, die sich stellen. Wobei ich mir auch selber sage, okay, reine Fotos können dann auch täuschen. So. Mit Perspektiven und Optik. Also ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Es stellt sich natürlich dann viele Fragen, wenn du so ein Ding wirklich nur inszenierst.
Wie macht man das?
Für eine Agenda. Das kann ich mir alles vorstellen. Weil ich weiß, es sind viele Dinge schon inszeniert worden. Vieles in dieser Welt, das Schein und Sein ist da nicht immer das Gleiche. So. Aber auf der anderen Seite frage ich mich, okay, wir bewegen uns hier wirklich im öffentlichen Raum. In Berlin, auf dem Weihnachtsmarkt, wo Leute wie du und ich auch hingehen können. Und ja. Leute von unseren Zuhörern sind dort, trinken abends den Glühwein. Wie kannst du das vorbereiten auch? Ja. Du brauchst doch irgendeinen Kran, der dort agiert und so weiter. Und das müsstest du doch vorher schon irgendwie mitbekommen, hey, da wird was gemacht.
Ja, deswegen
Und es ist ja mitten im öffentlichen Raum. Und ich meine, wir haben Leute in Berlin, die müssen das doch dann irgendwie mitbekommen haben. Sagen, hey, tatsächlich, aber am Tag vorher haben die ja schon irgendwie rumgebaut. Und du kannst ja nicht aus dem Nichts plötzlich diesen riesen Laster dort reinbringen. Das ist das eine. Zum anderen sehen wir natürlich, es gibt Terror auf dieser Welt. Es gibt Terror, es gibt Kriege. Diese Dinge sind leider real. Mhm. Und auch das Mittel, sich ein Fahrzeug zu bemächtigen und das als Waffe zu benutzen, ist ja jetzt nicht so, dass das erste Mal gewesen wäre. Nizza, gut, da könnte man auch noch fragen. Bei Nizza ist ja auch, vielleicht würden jetzt Leute argumentieren, okay, das ist aber auch inszeniert. Aber ganz ehrlich, in der arabischen Welt siehst du das schon länger. Es gibt diese Probleme, die können wir erstmal nicht wegreden. Ne? Dass die natürlich auch angeschoben werden, unterstützt werden von diversen sinisteren Kräften, tiefer Staat, Geheimdienste, da habe ich keinen Zweifel. So. Mhm. Ändert aber nichts daran, dass die Bedrohung durchaus real ist. Ja, ja. Und ich glaube, es führt uns auch nirgendwo hin, wenn wir sagen, es ist alles nur Fake, alles nur inszeniert. Denn was wir auf jeden Fall erleben, also was jeder Einzelne von uns, wenn du in Deutschland oder irgendwo in Mitteleuropa lebst, mitbekommst, ist ja, wie sich tatsächlich das Straßenbild ändert und auch die Sicherheitslage. Also ich bekomme das halt wirklich mit von vielen Leuten. Es fängt eben an bei ganz kleinen Dingen, Pöbeleien auf den Straßen, Kleinkriminalität, Drogendealerei, Taschendiebstähle und solche Geschichten. Aber das baut sich ja dann auf. Es wird größer zu Gewaltkriminalität, schwerer. Und im Grunde ganz oben steht halt dann wirklich auch so das, was wir Terrorismus nennen. Mhm. Aber es letzten Endes ist ja eine gesamte Veränderung der gefühlten Sicherheitslage der Menschen. Und da kommen wir ja nicht rum. Da kann man nicht sagen, das ist alles nur eingebildet, sondern es ist die Erfahrung, die die Menschen machen.
Ich habe neulich gelesen, die Autobombe ist die Cruise Missile des kleinen Mannes. Also sprich, das ist die Feedbackschleife, die da kommt. Oder auch in dem gleichen Artikel stand ein Zitat von Peter Ustinov drin, von dem berühmten Schauspieler und auch irgendwie großen Philosophen, weil der hat wirklich was drauf gehabt. Der hat gesagt, Terrorismus ist der Krieg der Armen gegen die Reichen und Krieg ist der Terrorismus der Reichen gegen die Armen. Hm. Also in dem Spruch, da habe ich echt ein paar Mal drüber nachdenken müssen, ich komme eigentlich zu dem Schluss, dass er damit Ursache und Wirkung eigentlich mal richtig darstellt. Diese ganze islamische Geschichte, also nicht Geschichte, sondern der gesamte islamische der Islamismus, der militante Islam, der sich quasi jetzt auflehnt gegen den Westen, ist ja nichts anderes wie die Resonanz einer Politik seit Jahrzehnten, die Millionen Muslime zum Opfer hat. Millionen, das sind Berge voller Leichen, die westlichen Kriege provoziert haben. Und nur die letzten 15 Jahre sind den meisten Menschen noch in Erinnerung mit Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen und Jemen jetzt und so. Es geht ja zurück bis nach 1953, Iran, Kuba, you name it. Das ist ja eine endlose Liste von dem Ganzen. Ja.
So ist es. Ich selber war auch schon mehrmals in islamischen Ländern auf Reisen und habe auch mich immer wohlgefühlt. Also ich bin jetzt nicht jemand, der da von vornherein gegenüber Islam irgendwie ganz kritisch ist. Also ich war in diesen Ländern, ich habe da gute Erfahrungen gemacht. Ich kenne Leute dort. Und sehe das ganz genauso. Also die arabische Welt, die wird von den großen Kolonialmächten schon seit ganz langer Zeit unterdrückt. Ja. Man muss sich nur mal, weil du es angesprochen hast, so ein Land wie Iran anschauen, Persien. Mhm. Wir haben ja eine der ganz, ganz großen alten Hochkulturen. Also dieses Land hat eine Kontinuität, das persische Volk gibt schon ganz lange. Ja. Und jetzt im 20. Jahrhundert, in beiden Weltkriegen, die es gab, Erster und Zweiter Weltkrieg, in beiden Weltkriegen war der Krieg noch keine paar Wochen alt, da sind englische Truppen schon im Iran eingefallen. Iran hat gesagt, wir haben mit dem Weltkrieg nichts zu tun, das ist passiert in Europa, wir wollen neutral bleiben, erklären das auch offen, wir sind neutral. Und trotzdem marschiert sofort gleich bei Kriegsbeginn die englische Armee im Süden im Iran an, das war beim Ersten und beim Zweiten Weltkrieg so, um die Ölfelder dort zu sichern. Und allein das zeigt schon welche Respektlosigkeit man diesem Land gegenüber gibt. Ich meine, die sagen, sie sind neutral, aber das wird gar nicht zur Kenntnis genommen, sondern man benutzt es einfach. Und das ist natürlich hart, weil die Perser, die Iraner, sind auch ein stolzes Volk. Ich meine, die können zurückblicken auf ihre jahrtausendalte Geschichte, auf ihre Kultur, auf ihre Sprache und werden dann da von den europäischen Großmächten behandelt wie irgendein kleines Kind, das überhaupt keine eigenen Rechte hat, was gar nicht wahrgenommen wird als auf Augenhöhe als Partner oder selbst als Feind sieht man es nicht auf Augenhöhe, sonst wird also von oben herab beurteilt.
Und dann kam Mossadegh in den 50er Jahren als demokratisch gewählter Präsident, stellt die Verhältnisse wieder richtig, nimmt quasi BP, British Petroleum und noch eine andere, der nimmt denen das Öl weg und sagt, das ist unser Öl, wenn ihr das wollt, müsst ihr uns Geld geben, nicht wir euch unser Öl. Und daraufhin stürzt die CIA Mossadegh, installiert den Schah und das provoziert quasi eine religiös-fundamentalistisch geprägte Bevölkerungsschicht und installiert die Mullahs mit Khomeini, mit dem Ayatollah Khomeini im 1979. Dann kommt die Entführung dazu von den amerikanischen Geiseln und der Iran gilt seitdem als der böse Staat, der will Israel auslöschen und so weiter und so fort. Und damit hat man schon wunderschön ein neues Feindbild geschaffen. Ja? Divided Impera, es funktioniert immer ganz toll, teile und herrsche. Ja. Also ich finde das wirklich interessant, das aus der Sicht des Historikers zu beachten, des Hobby-Historikers, also ich darf mir das jetzt nicht anheften, dass ich Historiker bin, nur weil ich historische Bücher lese. Ja. Ich arbeite nicht wissenschaftlich in diesen Arbeiten, aber ein bisschen historisch interessiert bin ich schon und versuche das auch zu analysieren. Und da merke ich dann immer, wenn man das große Bild sieht, also wenn man Ursache und Wirkung dann mal wieder richtig stellt, dann ergibt es alles plötzlich einen ganz wunderbaren Sinn oder einen klareren Sinn, ja, in dem Sinn. Ja.
Es ist übrigens sehr gut, dass du sagst, du bist kein Historiker, weil das ehrt einen ja letzten Endes. Ich habe auch Geschichte studiert und ich habe lange gebraucht, irgendwann zu verstehen, dass das Fach gar nicht Geschichte heißt, sondern es ist Geschichtsschreibung. Hat mir irgendwann mein Professor zu verstehen gegeben und da habe ich es erst kapiert, so, okay, es geht hier gar nicht darum, die Wahrheit zu erfahren, wie war es früher, was war früher, damit wir das jetzt verstehen, damit wir es vielleicht in Zukunft besser machen konnten. Darum geht es gar nicht. Das Fach ist Geschichtsschreibung. Mhm. Das ist das Erstellen von Narrativen, wenn du willst.
Ja, ja. Die herrschende Geschichtsschreibung ist die Geschichtsschreibung der Herrschenden. Ja, ja. So, das spiegelt das ja im Endeffekt, ja. Ja. Okay, also ja, wir haben ja gesagt, wir haben kein festes Thema und kommen da so ein bisschen ab, aber ich möchte nochmal auf den Islam zu sprechen kommen, gerade weil die Kritik am Islam in aller Munde ist. Ich habe durch jetzt werden wieder viele sagen, jetzt kommt er wieder mit seinen Geschichten vom Flughafen daher, aber ich hatte eben die wunderbare Gelegenheit, in 10 Jahren Arbeit am Flughafen hunderttausende Menschen zu treffen. Ich habe mit Zehntausenden persönlichen Kontakt gehabt, also ich habe jeden Tag mehr Leute getroffen und zu tun gehabt wie du in einem Jahr. Und das für fast 10 Jahre lang. Also wenn man bei der Security arbeitet in Münchner Flughafen, da sind am Tag bis zu 80.000, 130.000 Leute und die laufen alle an dir durch und du kriegst mit und hast Situationen. Also ich habe wirklich mein profundes Wissen über die Menschen und an Gebräuche und so hat sich extrem erweitert. Und ich hatte einige Kontakte, also wirklich dutzende Kontakte mit arabischen Familien oder anderen Situationen. Und ich erinnere mich an ein Paar von sehr großer kultureller Würde, ein paar Situationen von extremer Menschlichkeit und nichts von dem Ganzen, was man uns über den Islamismus und so weiter erzählt, Kopfabschneidertum und so weiter. Also es gab eine Situation, nur kurzes Beispiel, Situation war verfahren, es ging um Flüssigkeiten, wie immer der Klassiker und die haben überhaupt nicht verstanden, um was es ging, die Kollegen konnten es nicht richtig erklären und so weiter. Familie, 7 Kinder, Mann und Frau und ich bin hingegangen, ich habe einfach nur geguckt, wo ist der Mann und ich habe ihn auf Arabisch gegrüßt. Ich habe einfach nur gesagt, wassalamu alaikum. Und die gesamte Familie hat sich zu mir gedreht. Der Gesichtsausdruck war von angespannt auf plötzlich gelöst. Walaikum salam. Und in dem Moment war die Situation schon mal geklärt. Und dann habe ich nur noch halt geholfen. Okay, sie gehen einfach raus, Koffer aufgeben. Situation ist entspannt. Und die sind weggegangen. Und das habe ich danach nie wieder erlebt und vorher auch nicht. Der kam nochmal zurück, eine Stunde später, kurz vor dem Flug. Und hat sich nochmal mit Handschlag bedankt bei mir, dass ich ihm jetzt da geholfen habe und er hat mir seine Wertschätzung gebracht, wie ich es noch nie erlebt hatte. Also ich habe vielen Leuten geholfen da, aber das hat jemand nie wieder gemacht. Ja, dass ich da, und solche Situationen habe ich immer wieder erlebt. Also der Islam ist eine hohe Kultur. Ja, das ist, die haben vor Jahrtausenden haben die schon Bibliotheken und Universitäten gehabt, da hatten wir noch Fellhäute umhängen, mehr oder weniger. Also sie sind uns Jahrtausende voraus. Der offiziellen Geschichtsschreiber.
Genau, ja.
Wir hatten auch.
Wir da wirklich die Fälle umhängen hatten.
Wir hatten auch schon Narrativ, viel mehr, wie man uns erzählt. Aber was man sagt, dass das einfach nur dumpfe Kameltreiber sind, die mehr oder weniger immer noch in der Wüste hocken oder so weiter, das stimmt alles nicht. Gerade der Iran. Ich habe mal einen Vortrag gehört von einem iranischen Botschafter in der Schweiz. Das ist das Deutschland des Orients, was die für eine Wirtschaftsleistung haben, was die für Techniken haben und Industrien, trotz Sanktionen seit Jahrzehnten von den Amerikanern. Das ist echt erstaunlich. Und ich möchte hier echt eine Lanze brechen für die Kultur des Islam, eines religiösen, friedlichen Islam, Menschen, die einfach wie wir in die Kirche gehen, in die Moschee gehen und beten und so weiter. Was der Islamismus ist, eine komplett andere Nummer und ich glaube auch, dass die Kräfte im Westen diesen Islamismus selber ja auch mit hochgebracht haben, als Spaltpilz, um wieder die Vide et Impera, um das wieder voranzubringen.
Ja, boah, schwieriges Thema. Ich persönlich bin gegenüber den Religionen schon sehr kritisch. Also dem Islam genauso wie gegenüber dem Christentum, Judentum, um jetzt mal die großen westlichen anzusprechen, aber durchaus auch die östlichen, die ich auch gut kennengelernt habe. Ich bin sehr kritisch, was diese großen Religionen angeht. Aber
was meinst du kritisch, dass Leute, die dem nachgehen, quasi sich von sich selbst entfernt haben, dass sie das Denken anderen überlassen oder was meinst du?
Ich sehe eher, die Religionen sind Machtinstrument.
Ja klar, also da bin ich voll deiner
von
Meinung.
Von Anfang an.
Ja.
Und das heißt nicht, dass ich ein Atheist bin oder sowas. Also ich bin sehr wohl ein spiritueller Mensch, aber die Religion, sind Narrative, die den Menschen gegeben werden und um gewisse Machtstrukturen zu festigen. Und wir haben das auch schon intensiver mal, haben wir auch da bei mir bei Radio Emergency darüber gesprochen, sowohl über wie der Islam entstanden ist, als auch wie das Christentum entstanden sind. Und das sind Machtinstrumente. Es geht immer darum, die Religion unterstützt eine Herrschaftsstruktur. Mhm. Und da bin ich grundsätzlich schon immer sehr, sehr skeptisch und sehe es kritisch. Allerdings machen die Menschen natürlich einen Fehler, wenn du alle da über einen Kamm scherst. Und wie gesagt, wir reden dort über zum Teil alte Kulturen, ein Land wie Iran. Muss man, wenn wir da als Europäer hingehen, müssen wir erstmal dem mit Respekt begegnen. So. Mhm, auch nicht demütig, aber auf Augenhöhe so. Mhm. Einfach mal respektieren, hey, guck mal, hier ist auch ein großes Volk. Es gibt, für den gibt es vielleicht mehr als Deutsche so. Die haben eine lange Geschichte, die schauen zurück auf 2.500 Jahre. Und wo wir schon beim Iran sind, muss man auch fragen, wie oft hat denn eigentlich Iran schon andere Länder angegriffen, mhm, in seinen Nachbarn? Und da kommst du vielleicht irgendwo in der Antike raus oder sowas. Ja, ja, bei der Schlacht am Thermopylae oder so. Ja. Das sind Leute aus dem Kino kennen. Weiß ich, vielleicht war im Mittelalter auch mal irgendwas. So genau habe ich jetzt die iranische Geschichte nicht im Kopf. Ja. Aber,
im 20. Jahrhundert nicht.
Aber umgekehrt, hier Europäer, wir haben es ja vorhin erwähnt, England ist da zweimal einfach nonchalant einmarschiert und haben gesagt, das ist unser Öl.
Ja, wie kommt unser Öl unter euren Sand überhaupt?
Wie kommt unser Öl zu eurem Sand? Genau, da hat Gott einen kleinen Fehler gemacht, das ist eigentlich unser Öl. Ja, ja. Und das ist halt wirklich gefährlich, wenn wir dort ganze Kulturen so über einen Kamm scheren und halt nicht erkennen, dass sie noch viel mehr sind. Außerdem auch arabische Welt ist ja nicht nur Islam. Also Islam ist halt ein Teil davon. Aber es ist nicht alles. Also es gab auch schon eine arabische Welt, bevor es den Islam gab. Gab es auch schon den Orient. Also das sind ja auch alles wesentlich ältere Dinge. Und viele machen es sich da auch sehr, sehr einfach. Ja. Aber dennoch bin ich gegenüber dem Islam natürlich schon kritisch. Mhm.
Also ich verfolge das natürlich auch durch die Medien, durch unsere alternativen Arbeiten und so weiter, was sich da tut, ob dieser Spaltpilz weitergehen wird. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Das Ding ist, weißt du, letztens sind ja alle von diesen großen Religionen, die sind alle politisch. Man sagt sich immer so leicht, naja, lass uns das trennen, weißt du, was jemand glaubt, ist eine Privatsache. Klar, bin ich voll dabei. Also ich missioniere niemanden oder nimm niemand seinen Glauben weg. Aber das Problem ist, dass eigentlich alle diese Religionen ja diesen universellen Anspruch haben auf Wahrheit. Und sie sind in der Form natürlich politisch. Also sie setzen moralische Maßstäbe, sie setzen Dogmen. Das ist, was Politik ja ist. Ja, selbst heute, wenn es darum geht, dass im Bundestag meinetwegen darüber gesprochen wird, über Embryonenforschung, irgendwo, wo es halt ethische Fragen gibt. Ja, dann wird da ein Ausschuss gegründet. Und wer sitzt denn da drin? Da sitzt dann auch jemand von der Kirche. Weil man denen automatisch sagt, ja, das sind die Leute, die haben halt diese moralische Kompetenz, aber warum denn eigentlich? Ja? Es gibt keine Religion, die nicht politisch ist. Mhm. Ja? Das Christentum auch hat eine lange Geschichte. In Deutschland gibt es die Geschichte vom Investiturstreit, so im Mittelalter, das ging über Jahrhunderte. Dann ging es genau um die Frage, wer darf Bischöfe einsetzen? Der Papst aus Rom, der Vatikan oder macht es der Kaiser? Mhm. Das ist Politik. Mhm. Ja? Da geht es um extrem viel Macht. Und deswegen sehe ich die Religion schon durchaus sehr kritisch. Es sind Machtinstrumente.
Ja, war es schon immer, ja. Ich wollte ein Thema unbedingt mit dir besprechen. Da sind wir eigentlich am Anfang drauf gekommen, aber ich bin dann bei dem Buchhändler hängen geblieben. Natürlich Donald Trump. Wir kommen nicht um Donald Trump rum. Du auch bestimmt hast in der letzten Zeit viel gelesen und gehört über ihn. Es wird ja mehr geschimpft über ihn wie über jeden Präsidenten vorher zusammen. Also es ist unglaublich. Der hat noch gar nichts gemacht. Und trotzdem wird es schon für das Übel auf der ganzen Welt verantwortlich gemacht. Am bigottesten fand ich eigentlich diesen Women's March einen Tag nach der Amtseinführung am 21., als hunderttausende Frauen sich wegen den Frauenrechten jetzt auf den Weg nach Washington gemacht haben, wie wenn der Belzebub persönlich eingezogen wäre. Also es wäre mir recht gewesen, wenn die vor der saudi-arabischen Botschaft vorbeigelaufen wären, ja, oder von Katar oder anderen Ländern, wo Frauenrechte eigentlich eher mit Füßen getreten werden. Und das schon seit langer, langer Zeit. Wo sind denn Meryl Streep und Co. in diesen Momenten? Ja, was geht in denen vor?
Ja, finde ich auch völlig bizarr. Aber noch bizarrer ist ja die Reaktion in Europa. Weil ich meine, in Amerika ist es halt Amerika. Und da sollen die Leute dann auch das auf welche Art auch immer ausfechten. Aber auch dort finde ich es eine fast schon unerträgliche Überheblichkeit, wie zum Teil Leute aus den Medien, Leute aus der Politik hier aus Deutschland über so ein Land wie Amerika sprechen. Mhm. Weißt du? Ich meine, das ist einfach eine Respektlosigkeit, wie nonchalant da das abgetan wird, anstatt zu erkennen, hey, das ist erstmal ein richtig großes Land. Amerika braucht bestimmt von Deutschland keine Lektionen in Demokratie. Amerika ist schon länger demokratisch. Und das ist mir wirklich fast schon zum Fremdschämen, wie groß sich da manche aufblähen und einfach nicht akzeptieren, hey, das ist halt jetzt die Entscheidung von Amerika. Das ist eine Wahl und die muss man akzeptieren. Ob du den politisch unterstützt oder nicht, spielt erstmal gar keine Rolle. Also einfach nur mal das Respektieren, das ist jetzt der politische Wille der Amerikaner. wie auch immer, ob deren Wahlsystem okay ist oder nicht, das geht uns erstmal gar nichts an. Genauso spreche ich auch, wenn es über Russland geht. Wir müssen einfach akzeptieren, dass es Putin ist der Staatsmann von Russland. Und es geht uns nichts an. Wir müssen es erstmal respektieren, das ist der Mann und dem müssen wir mit Respekt begegnen. Und da kann man nicht einfach da hier Leute da niedermachen und Amerika und Trump so als dumm darstellen. Das ist einfach respektlos.
Das dient halt der Feindbildgenese wieder, ja. Ich frage mich, wie der zukünftige deutsche Bundespräsident dem amerikanischen Präsidenten begegnen wird in naher Zukunft. Also Steinmeier und Trump auf dem roten Teppich beim Abschreiten der Ehrenformation. Das wird interessant, auch die Körpersprache zu analysieren, weil er hat ihn ja, glaube ich, als Hassprediger bezeichnet, ja, der Steinmeier. Also das ist auch eine ziemlich krasse Aussage, oder?
Ja, ja, da sind die krassesten Sachen gelaufen. Letztens ist erst hier nur Wieso, hab ich erst gesehen, letzte Woche hat er was gepostet, wo... Da ging es in irgendeine deutsche Talkrunde, so Mainstream-Fernsehen, und hat der Joffe von Herausgeber der Zeit, ja, dem ist da der Satz rausgeflogen, so auf die Frage, wie könnte man Trump verhindern oder so, und da haut er irgendwas raus, so
Mord im Weißen
politischer
Haus.
Mord im Weißen Haus. Mhm. Also allein so einen Gedanken zu haben und den dann dazu zu formulieren, halte ich echt für gewagt. Wir können alles aussprechen, also man kann auch das aussprechen, aber das, da wird auch nicht drauf eingegangen, sondern das ist das Weltbild, was diese Leute haben. Und das finde ich zutiefst orientierend. Du musst doch irgendwann mit dem Mann umgehen, irgendwann kommt er nach Europa, ja, das ist der Präsident von USA. Den kannst du doch nicht so abkanzeln.
Der
so.
Vergisst das nicht. Ja, das kriegt er alles mit, was hier natürlich über ihn gesprochen wird. Ja. Ich hatte ja die naive Vorstellung, die kindlich naive Vorstellung schon fast, dass nach der Wahl von Trump so ein bisschen Katzenjammer einsetzt und ein stiller Prozess der Erkenntnis durchreift bei diesen ganzen Redaktionen, nachdem die ja so einseitig berichtet haben, durch den ganzen Wahlkampf hindurch, dass die dann jetzt umschwenken und sagen, okay, jetzt können wir ja mal, lassen wir ihn doch mal ungeschnitten reden. Bringen wir doch mal 15 Minuten von seiner Rede oder bringen das neutral kommentiert, zusammengefasst und nicht schon wieder andersrum. Also es gibt ja nichts, woraus man keine Geschichte macht. Ich habe gestern einen Post gelesen auf Facebook, ja, so mit dieser ganzen Trump-Basherei kommen die gar nicht mehr dazu, Putin zu bashen. Ja. Ja, so nach Motto, Putin ist jetzt, ach Putin, ah, den haben wir auch noch, aber nee, Trump ist viel wichtiger momentan.
Das ist faszinierend, welche Zeit
Geschichte,
wir leben. Das
ist jede Geschichte, ob der im Aufzug stecken bleibt oder seine Tochter ein Armband dran hat in einem Interview oder sonst irgendwas, da bin ich mir echt, da dachte ich mir, wow, was ist das? Ich kann es nicht nachvollziehen. Also die müssen so eine Panik haben. Und wenn wir die ersten Tage von ihm jetzt anschauen, er ist jetzt eine Woche im Amt oder seit, heute ist der 26. Januar, das sind seit 6 Tagen, ist er jetzt Präsident. Seit Montag arbeitet er, seit 3 Tagen. Er macht gleich mal Tacheles. TTP abgeschafft, Mauerpläne gibt es jetzt schon und so weiter. Also der fackelt nicht lange, was man jetzt immer davon halten mag. Ja? Aber was wird er jetzt tun? Sagen wir mal, jetzt in 100 Tagen. Was denkst du?
Boah, ganz ehrlich, da haben wir auch schon oft drüber gesprochen. Ich weiß es nicht. Also das ist für mich total schwer zu sagen, da irgendwelche Vorhersagen zu geben. Nach 100 Tagen stehst du dann wie ein Depp da oder so. Ich weiß es nicht. Das ist, ich bin auch keineswegs jetzt irgendwie ein Trump-Fan oder freue mich da besonders drüber. Ich traue dem überhaupt nicht. Also ich traue dem genauso wenig, wie ich der Clinton getraut hätte. Ich kann da nicht sagen, dass ich da pro wäre für irgendeine Seite. So, man wird sehen. Eine Hoffnung, die ich zumindest habe oder auf was ich genau schaue, ist, und das habe ich schon am Tag nach der Wahl, habe ich das gesagt, wenn Trump tatsächlich Amerikas Kräfte wieder auf Amerika konzentriert und nicht mehr diese interventionistische Global Police Rolle einnimmt, dann besteht dort natürlich vielleicht eine historische Chance für viele Länder auf der Welt und unter anderem auch für uns in Deutschland und Europa, sich jetzt vielleicht zu lösen von diesen atlantischen Brücken, sich vielleicht dort frei zu machen. Und da bin ich gespannt, weil er hat letztens auch nochmal das wiederholt, NATO ist eigentlich obsolet.
Ja.
Und das ist für mich erstmal eine gute Nachricht, also das höre ich gerne, ja, das denke ich mir schon lange. Und da besteht jetzt vielleicht echt eine Chance für uns, aus diesen Strukturen rauszukommen. Ob wir diese Chance nutzen, das ist das Nächste, weil unsere Regierung oder unser Establishment sieht sich ja jetzt so in der Rolle des letzten Streiters für die liberalen Werte des Westens und so weiter. Wo ich mir auch schon wieder denke, boah, was für eine Überheblichkeit, das finde ich so witzig, weißt du, ich meine... Diese Leute, die sagen immer, ja, hier die, die deutsche Geschichte ist voll von dieser deutschen Überheblichkeit, am deutschen Wesen soll die Welt genesen und diese Sprüche. Aber letztens macht ihr genau das Gleiche. Also jetzt unser Establishment baut sich da eine moralische Position auf und man steht höher als die anderen. Mhm. Man urteilt moralisch über Amerika. Und im Laufe der letzten 2-3 Jahre rund um die ganze Immigrationspolitik, man fühlt sich moralisch erhöht über ganze Länder, Ungarn, Polen, auf die schaut man herab und sagt, ja hier, das sind alles keine richtigen Demokraten. Dann denke ich mir, hallo, macht ihr nicht wieder den gleichen Fehler, den vielleicht vor ein paar Generationen Deutsche auch schon gemacht haben, dass man meint, wir sind halt die Besten so. Mhm, checkt ihr das nicht, dass ihr euch jetzt moralisch erhöht und wieder von oben auf andere herabschaut und wieder den anderen erklärt, wie es richtig ist. Und da seid ihr letztens, also dieses Establishment auch in den Medien, ihr seid ja noch viel deutscher, als ihr es eigentlich ahnt. Ja, weil ihr genau den gleichen Fehler wieder macht. Ihr meint, wir erklären jetzt der Welt, wie es geht. Und statt da mal unsere Nachbarländer oder dann auch so große Länder wie Amerika einfach mal mit versuchen, auf Augenhöhe zu begegnen. Ja. Und man muss sich ja nicht ducken, aber so ein bisschen Zurückhaltung,
wäre international schon angesagt.
Ja, genau.
Ja, die Merkel hat ja bei dem Tag der Wahl ihm gratuliert und dann gleich noch verklausuliert eine ganze Reihe, einen ganzen Forderungskatalog mit rangehängt, wenn also er einverstanden ist unter der Einhaltung der Werte von bla 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 und so weiter. Also das und da habe ich mich dann aber auch gefragt, was sind das für Werte, was der Westen eigentlich der Welt verkauft hat mit her? Cruise Missiles, Drohnen, Interventionstruppen, Finanzpolitik, Coca-Cola, sind das die Werte? Wrestling noch vergessen und so weiter? Ja, also das sind die demokratischen Grundwerte, die wir haben sollen.
Genau, das ist es. Was erlaube Merkel? Also, ich meine, wie kommt sie in die Position, über solche Dinge zu urteilen? Ne? Das ist, da staune ich sehr.
Es gibt einige, die das Zitat vom Trapattoni nicht kennen. Für uns ist das ein geflügeltes Wort. Was erlaube ich? Strunz. Haben die gespielt wie die Flasche leer.
Ja, ja, ganz genau.
Das war ja, ich glaube, im Jahr 2000 war das schon. Das ist ja schon mittlerweile einige Tage her, dass der Trapattoni bei Bayern Trainer war. Aber ich weiß genau, was du meinst, dieses Was erlaube.
Ja, ganz genau. Und
die Anspielung auf die Merkel. So, was geht mit der eigentlich ab? Ja. Was passiert eigentlich mit dieser Frau? Wir haben jetzt neulich schon öfters, hier im Kollegenkreis oder auch im Freundeskreis, habe ich schon öfters darüber gesprochen, was die Motivation der deutschen Bundeskanzlerin ist. Also wenn man sich die Politik der deutschen Regierung anschaut oder der letzten 12 Jahre, 80% der Leute haben in so vielen Bereichen eine andere Einstellung wie die Regierung. Und trotzdem wird es so gemacht. Ob das die Flüchtlingspolitik ist, die Steuerpolitik, Auslandseinsätze der Bundeswehr.
Richtig.
You name it. Also es gibt, wenn man die Leute nach dem Euro gefragt hätte, wäre was ganz anderes rausgekommen. Also es gibt permanent immer diese Kluft zwischen dem, was die Bevölkerung eigentlich möchte und die Vertreter dieser Bevölkerung komplett anders agieren. Und trotzdem laufen die Leute wie Schafe zur Schlachtbank und wählen die Merkel. Ich kann es nicht nachvollziehen. Und ich bin kein studierter Mensch. Weißt du, ich habe kein irgendwelches Hochschuldiplom oder habe mich irgendwie durch die wissenschaftliche Welt geboxt und gezeigt, dass ich überschlau bin. Aber ich bin wenigstens so schlau genug, um zu erkennen, da läuft das mächtig schief. Aber was unterscheidet mich oder uns jetzt halt auch von der groben Masse? Das ist ein Widerspruch, den ich einfach nicht aufklären kann.
Ja. Zumal ja, wenn dann ein Politiker die Dinge anspricht, die das Volk gern hören will, dann nennt man ihn ja populistisch.
Ja, eben.
Und das ist ja auch so eine Wortschöpfung, eine Wortprägung, die von vornherein jemanden despektierlich behandelt. Aber das war doch ursprünglich eigentlich mal die Idee von Demokratie. Also wenn du das anguckst, wo ist Demokratie hergekommen und du kommst dann in die Zeit der, wir müssen nicht bis in die Antike gehen, sondern in die Zeit der Aufklärung. War es nicht, muss jetzt meine Erinnerung kramen, hoffe ich sage es nicht falsch, aber war es nicht Thomas Hobbes, wenn ich mich recht erinnere, der von diesem Gesellschaftsvertrag gesprochen hat. Da sind die ganzen Ideen schon dahinter. Was ist Demokratie und warum wollen wir Demokratie? Weil die Idee war, dass wenn die Mehrheit der Leute ihr Interesse formuliert und dort ein Interesse hat, dann ist es auf große Sicht das Richtige fürs Volk. Mhm. Das waren die Grundideen von Demokratie. Ja, ja. Dass sich der über den Volksgeist tatsächlich das Beste fürs Volk raus manifestiert. Aber das hat man ja komplett verloren. Weil heute sagt man, naja, das Volk ist dumm. Das Volk ist, Volk entscheidet falsch. Man darf das Volk gar nicht entscheiden lassen. Alle Dinge müssen die Obrigkeit übernehmen, weil das Volk eben nicht in der Lage ist. Aber das ist von seinem Wesen her völlig antidemokratisch. Und da stellt sich die Frage, ja, warum brauchen wir überhaupt noch Wahlen? Das können wir dann sein lassen. Lass uns doch dann gleich irgendeine technokratische Struktur aufbauen. Für alles setzen wir Spezialisten ein. Die wissen es besser und dann braucht man das Volk auch nicht mehr fragen. Mhm. Und das zeigt nur, wie, weißt du, auf der einen Seite spricht man da die Merkel davon, von den westlichen Werten, und die muss der Trump einhalten. Aber selber tritt man den ganzen Gedanken, die ganze Idee, die hinter einem Republik, hinter Demokratie steckt, die tritt man mit Füßen so. Und weil man schon längst das Weltbild hat, nicht mehr so wie in der Aufklärung, wo man eben den Menschen in den Vordergrund stellt. Und mittlerweile ist ja der Mensch ist ja das Schlechte, der Mensch ist das Böse. Man darf auf keinen Fall das Volk entscheiden lassen über die wichtigen Dinge. Das ist per se undemokratisch. Mhm. Ja.
Ich frage mich, welche Rolle ihr zukommt, weil es stand in den Medien, dass der letzte amtliche Anruf, den Obama gemacht hat, der ging nach Berlin ins Kanzleramt, der hat Angie angerufen. Also er hat sich nicht irgendwie vom Stabschef verabschiedet oder er hat irgendeinen anderen Staatschef in Übersee oder sonst irgendwo angerufen. Wir sind ja Übersee. Ja. Aber er hat mit Angela Merkel telefoniert und hat ihr noch irgendeinen Text mitgegeben. Und der war ja vor kurzem auch noch in Berlin. Der war ja noch hier. Der hat ja eine seiner letzten Auslandsreisen war auch in Berlin. Also es muss wirklich eine sehr große Rolle für Sie ausgedacht sein, dass Sie jetzt quasi, wie du sagst, so die letzte Galionsfigur auf dem europäischen Kontinent ist, um gegen Trump hier zu wettern.
Mir macht das auch in gewisser Hinsicht schon Sorgen, weil es sieht so aus, als ob Europa, angeführt von Deutschland, also wir reden ja von diesem EU-Konstrukt, halt jetzt doch wieder so einen Sonderweg geht. Wir haben auf der einen Seite haben wir Russland, auf der anderen Seite haben wir Amerika. Mit beiden verscherzen wir es uns gerade. Und wir gehen den Sonderweg. Wieder in diese Überzeugung, wir haben ja die Weisheit mit Löffeln gefressen. Genau. Wir wissen, wie es geht und wir machen es richtig. Aber das ist genau, was Deutschland in seiner Geschichte und dadurch auch Mitteleuropa immer wieder in Schwierigkeiten gebracht hat. Genau dieser Sonderweg. Wir machen unser ganz eigenes Ding, nehmen keine Rücksicht auf links und rechts. Während es nun mal so ist, wir in Deutschland, Europa, wir wären eigentlich prädestiniert dafür, so eine Vermittlerrolle einzunehmen, ne? Weil unsere Interessen in alle Richtungen gehen. Wir sind halt, es wäre unser ureigenes Interesse, friedliche Beziehungen zu haben zu unseren Nachbarn, auch nach Osten hin, um Handel zu treiben. Das ist, was wir brauchen. Wir haben keine großen Rohstoffe, aber wir haben viel Know-how, viel Wirtschaftsproduktion. Es war schon immer so, es war vor 100 Jahren nicht anders. Das müsste eigentlich unser Interesse sein. Und das gefällt mir gar nicht, diese Entwicklung, wie sich Deutschland, Europa mehr und mehr isoliert. Und das halte ich halt historisch, das hat Deutschland noch nie gut getan. Und jetzt gehen wir wieder in so eine Richtung.
Es wird interessant sein zu beobachten, welchen Weg jetzt Deutschland gehen wird, wenn Amerika die Sanktionen gegenüber Russland aufheben wird. Ich meine, diese Sanktionen waren ja sowieso nur für Europa gedacht. Amerika hat weiterhin fleißig Geschäfte gemacht mit Russland. Da gab es gar keine Sanktionen. Das hat Russland, Amerika sehr geholfen. Nur Deutschland blutet aus. Die ganzen Bauern haben keine Absatzmärkte mehr Richtung Osten. Die haben massives Bauernsterben hier in diesem Land. Ja. Was wird Deutschland tun, die Merkel, wenn Trump jetzt die Sanktionen aufhebt? Weil eigentlich war es ja bisher so, dass Deutschland der Blinddarm war von Amerika und wir nicht die 51. Kolonie sind oder der 51. Staat von Amerika sind. Wir haben einfach nur einen seltsamen Dialekt, deswegen fällt es niemand auf der Welt auf, mehr oder weniger. Ja? Aber das ist ja nichts anderes. Wir sind im Westen mit Coca-Cola geprägt worden. Ich habe noch die amerikanischen Panzerkolonnen durch mein Dorf fahren sehen als junger Mensch in den 80ern. Also das ist Amerika, was wir hier haben. Was wird passieren, wenn jetzt das große Umdenken kommt, durch Trump eingeläutet? Ich freue mich jetzt schon auf die Schlagzeilen, wie das dann schön geredet wird, dass man es jetzt doch aufheben muss und bla bla bla. Also
ja, wie gesagt, was mir nicht gefällt, ist, wir kommen in so eine Sonderrolle rein. Ja. Mhm, und die hat das Potenzial, dass am Ende wir wieder als die Dummen dastehen, wenn sich die Dinge hier weltweit verändern.
Ja. Aber nur wir kleinen Bürger und nicht die da oben. Weil die haben ihre Pensionen und Staatsfinanzen.
Mhm. Und dahinter sehen wir natürlich, wollen wir nur uns daran erinnern, was der Friedman, Mann, was vor 2 Jahren gesagt hat, hier von Stratfor. Ja. Der hat da wunderschön einen kleinen Crashkurs gegeben in Weltgeschichte. Und ich kann nur jedem empfehlen, der es noch nicht gehört hat, nehmt euch diese 10 Minuten Zeit Hört an, ja, Friedman, Stratfor, was der zu amerikanischen Doktrinen sagt, hier zur Außenpolitik. Da lernst du in den 10 Minuten, verstehst du mehr, als wenn du, ja, wenn du ein Jahr lang in der Schule zuhörst.
Ja, ja.
Das ist wirklich ein Crashkurs in Geostrategie, in Geschichte. Und,
also in einem Satz zusammengefasst, dieser Chef von diesem Think Tank, Stratfor, George Friedman, hat in einem Treffen vor Journalisten gesagt, dass es die oberste Prämisse der amerikanischen Außenpolitik war, und zwar der letzten 100 Jahre, zwischen Deutschland und Russland einen Keil zu treiben. Und wenn man das sich mal verinnerlicht, dass da also quasi der Erste und der Zweite Weltkrieg auch in diese Zeitspanne reinpassen, dann versteht man Geschichte von einem ganz anderen Standpunkt her. Und erstaunlicherweise gibt dann vieles einen Sinn,
ja,
was man vorher nicht verstehen konnte. Richtig. Auch die Sanktionen jetzt ergeben plötzlich aus der kruden Weltsicht der Amerikaner einen bizarren Sinn. Hm. Ja.
Und das ist keineswegs so, dass nur wir so sehen. Ich erinnere da mal an dieses berühmte Bonmot von dem ersten Generalsekretär der NATO. Wie hieß er gleich nochmal? Das war ein Engländer. Seinen Namen habe ich jetzt gerade nicht abrufbar. Aber der hat auf die Frage, was ist denn der Zweck der NATO, hat er geantwortet, to keep America in, to keep Russia out and to keep Germany down. Das sagt der Generalsekretär öffentlich, mhm, auf die Frage, was ist der Zweck der NATO, als die gegründet wurde. Und das ist, deutlicher kann man es nicht formulieren. Und das sind schon Dinge, die mir Hoffnung machen, wenn jetzt natürlich jemand wie der Trump sagt, die NATO ist obsolet. Dann denke ich mir, okay, vielleicht können sie jetzt diese Dinge verändern. Mhm. Ich meine, Amerika hat in seiner Geschichte immer im Grunde genommen zwei Haltungen eingenommen. Entweder diese interventionistische Politik, die sie im Grunde genommen seit dem Ersten Weltkrieg führen, und die andere wäre, dass man sich eben nur auf Amerika und vielleicht noch hier Lateinamerika ein bisschen so beschränkt und sagt, mit dem anderen Ding haben wir nichts zu tun. Wir haben jetzt seit 100 Jahren diese interventionistische amerikanische Politik, die eben sich dann auch manifestiert in dem, was Friedman sagt und was dieser Generalsekretär gesagt hat, woher diese ganzen Strukturen kennen. Aber wenn jetzt der Trump tatsächlich ernst macht und seit 100 Jahren das erste Mal wieder eine sich von dieser interventionistischen Politik abkehrt, dann besteht eine Riesenchance für uns, mhm, aber auch eine Gefahr. Das ist es. Die Gefahr ist, dass wir einen Sonderweg gehen und jetzt wieder unser eigenes Ding machen. Und am Ende stehen wir vielleicht zwischen den Fronten, so als, mhm, Mitteleuropa. Mhm. Und wie es in unserer Geschichte schon so oft war, das können wir nicht gewinnen. Da können wir nur als Verlierer rausgehen. Aber gleichzeitig würde jetzt eine Chance für uns bestehen, wenn wirklich da die Leine mal locker gelassen wird. Jetzt könnten wir gucken, dass wir die Dinge verändern, wirklich zu einem Frieden kommen, ne? mit in alle Richtungen, mit Amerika genauso wie mit Russland. Wir können es uns als Deutscher, als Europäer einfach nicht leisten, diesen Sonderweg zu gehen.
Mir drängt sich da gerade ein Bild auf, wenn ich jetzt Trump sehe, Amerika wie ein riesengroßer Öltanker. Das Ding ist so massig gebaut mit den 300 Metern und 50 Meter breit. Ich habe es mal gelesen, wenn so ein Schiff am Hafen ankommt, machen die 40 Kilometer vorher schon die Motoren aus und fahren sogar rückwärts mit den Schrauben. Weil die Massenträgheit von diesen Hunderttausenden Tonnen, die da drin sind, so groß ist, dass das Ding einfach gar nicht bremsen kann. Und ich sehe den Trump irgendwie als neuen Kapitän an Bord, der jetzt diesen Öltanker, auch ein gutes Bild für Amerika natürlich, ja, in einen anderen Kurs bringt oder erstmal anhalten möchte. Das geht nicht so schnell. Also er könnte jetzt per Dekret den Krieg also die ganzen Kriege könnte der jetzt eigentlich beenden, aber das funktioniert nicht. Mhm. Weil da ja so viele Existenzen dran hängen und Machtstrukturen und Verflechtungen, das ist die gesamte Gesellschaft in Amerika, ist ja durchzogen mit Militär. Wenn die Militärs da am Flughafen zurückkommen, dann wird applaudiert, wenn die ein halbes Jahr im Irak stationiert waren. Mhm. Das ist eine ganz krude Denke, die, ja, die da haben. Ich war ja mal drüben eine Zeit, also ist ein anderes Thema. Aber wenn Trump es wirklich schafft, so diesen Tanker jetzt mal zumindest mal das Gas rauszunehmen und dem Momentum nach vorne zumindest so das rauszunehmen, ich glaube, dann wären wir schon auf einem ziemlich guten Weg und dann, mhm, ist mir alles recht.
Das Ding ist halt, wir reden die ganze Zeit auch mal von Konjunktiv und wenn, weil wir es eben nicht wissen.
Ja, ja.
Das andere Ding ist, ich mache mir keine großen Hoffnungen. Also für mich ist jetzt Trump nicht die große Hoffnungsfigur. Es sind so ein paar Dinge, die mir auch echt bei ihm Sorgen machen. Unter anderem halt die enge Beziehung, die er auch zum Zionismus hat. Das sind schon Dinge, die mir Sorgen machen. Er hat das im Wahlkampf gesagt und hat das, glaube ich, jetzt in letzter Zeit auch nochmal bekräftigt. Er möchte die Botschaft der Amerikaner in Israel nach Jerusalem wechseln. Und das ist ein großer Schritt. Jetzt könnte man sagen, das ist doch egal. Also ich war auch schon in Israel, ich war in Jerusalem und so. Mhm. Warum, könnte man ja machen. Das Ding ist nur, dass Jerusalem hat einen ganz besonderen Status. Ja. Und es ist auch, glaube ich, noch nicht mal von Deutschland, es ist akzeptiert als die Hauptstadt Israels, weil das eben völkerrechtlich nicht klar ist. Mhm. Und wenn er dort jetzt die amerikanische Botschaft nach Jerusalem verlegt, dann schafft er dadurch neue Fakten. Und das halte ich für wirklich gefährlich. Und tatsächlich ist halt nun mal auch Jerusalem so ein Hotspot auf der Welt. Letztens auch, um da noch eine Dimension weiterzugehen, auch eben ein Hotspot von diversen Endzeitsektlern, Apokalyptikern. Und sobald dort dann an diesem Status von Jerusalem was verändert wird, das ist halt sehr instabil.
Ja, ja.
Es hält jetzt gerade so, sobald dort was veränderst, wir können gar nicht absehen, welche Konsequenzen das hat. Und das sind schon Dinge, die mir Sorgen machen. Und
gerade im Hinblick auf die Zahlen.
Ich bin nicht sicher, ob Trump der Mann des Friedens ist für diese Welt.
Auf die Zahlenkunde und so habe ich einen Vortrag von Armin Riese gehört neulich und der hat gesagt, Trump ist am Tag seiner Amtseinführung 70 Jahre, 7 Monate und 7 Tage alt gewesen. Und da dachte ich mir, hoppla, die Zahl 7, die taucht aber ziemlich oft auf in diesem Zusammenhang.
Richtig, ja.
Für den, der es interessiert oder danach gehen möchte, ich bin jetzt einfach nur noch mal neutral, gell? Du, ich möchte einen abschließenden Gedanken.
Aber eins noch bei der 7 so. Das muss noch rein, weil hatten wir nicht erst vor 2-3 Jahren oder so, hat uns da nicht Christine Lagarde, Chefin des Internationalen Währungsfonds, die hat doch dort vor einem Publikum voller Banker gesprochen und die hat doch, glaube ich, so wortwörtlich gesagt, sowas wie, sie lass uns mal eine kleine Lektion in Zahlenkunde machen
und
lass
über die
uns mal
7
über die
7 referiert.
Sprechen.
Ja.
Und so. Was auch völlig bizarr ist. Ich meine, das sind ja völlig rationale Leute, Banker, aber was redet ihr da auf einmal von irgendwelcher Zahlenkunde?
Ja. Ja, aber der 17. Juli 17 ist da ein großes Thema offensichtlich und wir haben ja als Jahr das Jahr 5777. Also es ist spannend, das zu beobachten. Ja. Ich versuche gerade hier einen runden Gedanken zu finden zum Schluss. Wenn du jetzt, mir fällt gerade nichts ein. Ich habe jetzt 1000 Dinge, mit denen ich mit dir noch sprechen möchte, aber wir haben gesagt, wir haben jetzt eine gewisse Zeit zur Verfügung. Hast du Hoffnung? Genau, das ist meine Frage, die ich an dich habe. Die stelle ich eigentlich sehr oft. Hast du, wenn du die Welt anschaust, in deinem Fokus, in dem, was wir kleine Menschen so mitkriegen, und du siehst, was jetzt alles passiert, mit den Möglichkeiten, mit den Risiken, mit den ganzen Konflikten und Verzerrungen auf dieser Welt, kannst du da sowas wie Hoffnung generieren und gibt es das in deinem Leben?
Ja? Oh ja, ich habe sehr viel Hoffnung. Nur projiziere ich sie nicht auf jemanden wie Trump oder auf irgendwelche anderen Figuren oder gar Erlöserfiguren, sondern aber das ist, was man bei der Trump-Wahl, was einem Hoffnung macht, ist, dass man erkennt, die Menschen erteilen den Zuständen, wie wir sie haben, eine Absage. Sie wollen das nicht mehr so haben. Sie wollen das, was man so plakativ Globalisierung nennt, das wollen die Menschen nicht. Sie wollen das nicht haben. Mhm. Und das macht mir Hoffnung. Also da sehe ich schon da kommt wieder dieser Begriff Momentum, was dort entsteht. Ich projiziere meine Hoffnung nicht auf Trump. Aber was mir Hoffnung macht, ist, dass man das Gefühl hat, Menschen wachen auf. Mhm. Und sowohl in der Spitze, also ich meine, es kommen da zum Teil Themen in der Truther-Szene, wenn man das Wort nimmt, da kommen Themen an, die sind so krass, da hätte man vor ein paar Jahren hätte man noch gar nicht drüber nachdenken können. Mhm. Aber auch in der Breite, also du siehst eben, immer mehr Leute erteilen dem Establishment eine Absage und spüren, so ist es nicht richtig. Und auch wenn das noch klein ist und auch wenn das Volk leicht zu manipulieren ist und so weiter, aber es bewegt sich was, da tut sich ganz, ganz viel und das macht mir schon Hoffnung, ja, in der Tat. Ja.
Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
Ja. Yeah.
Es ist immer nett, sich mit dir zu unterhalten. Es ist ja auch keine alltägliche Situation, wenn hier zufällig 3 Kameras rumstehen, spricht man ja ganz anders miteinander, wie wenn wir an der Theke stehen oder so. Aber danke für deine Einschätzungen. Viel Spaß für dich und deine Familie und ich freue mich drauf, wenn wir am Ende des Jahres spätestens mal so das Jahr Revue passieren lassen. Diesmal bist du beim Jahresrückblick dabei. Definitiv.
Freut mich zu hören, Ruhe. Ja, war definitiv. Mir wieder eine Freude, bei dir zu sein.
Alles Gute, bis dahin. Ja, mach's gut, ja. Ja, liebe Zuschauer, ich möchte am Schluss einen Gedanken mit euch auf den Weg geben, und zwar ist das Momentum. Das Momentum, das ist ein Begriff, den gibt es auch im American Football. Das Momentum heißt, wenn eine Mannschaft so einen Run hat, so einen Lauf hat, dass sie quasi die andere Mannschaft im Lauf überrennt. Und ich habe das Gefühl in Gesprächen, in Begegnungen, dass jetzt auch ein Momentum auftaucht in dieser Wahrheitsbewegung oder in einer Bewegung des Bewusstwerdens der Menschen und dass wir dieses Momentum einfach mitnehmen und die ganzen Lügen einfach umrennen. Also ich kann euch nur dazu ermutigen, schaut weiter, alternative Medien, konsumiert weniger normale Medien, lasst die einfach liegen, steht auf mit einem positiven Bewusstsein und zusammen können wir bestimmt was rocken auf dieser Welt. Und es freut mich auf jeden Fall, wenn ihr wieder reinschaut bei Steinzeit, bei Nuviso und bei allen anderen Kollegen, die wir haben. Bis dahin, alles Gute und wir haben Hoffnung.
Man darf sich den Trump jetzt nicht schönreden. Der hat auf seine Art und Weise hat er einen Wahlkampf geführt und gewonnen, der sensationell war. Er hat einen Wahlkampf geführt, der ganz speziell zugeschnitten war auf Personengruppen, die zu den zu kurz gekommenen in Amerika gehören, sodass es in erster Linie bei ihm die Innenpolitik sein wird. Die ist entscheidend. Die nächsten 4 Jahre muss er in der Innenpolitik was bewegen, sonst war es alles für die Katz. Was er in der Außenpolitik tut, weiß man nicht so genau. Es gibt relativ klare Konzepte, die Unterschiede auch aufgezeichnet haben zwischen aus dem Establishment, die Unterschiede aufgezeichnet haben, was machen wir, wenn die Clinton gewinnt und was machen wir, wenn der Trump gewinnt. Mhm. Und man darf sich das nicht, der baut nicht auf der grünen Wiese, der hat ja. ein riesen Militär, der hat alles Mögliche. Er kann nicht alle Leute rausschmeißen, wird er auch nicht tun, das ist nicht verrückt. Und da erwarte ich, dass ein vorsichtiger Rückzug kommt, der aus den Gebieten, also vorsichtiger Rückzug, Aufgabe von Stützpunkten in Gebieten, die die Amerikaner für sicher oder nicht erwähnenswert halten. Und es scheint mir so, als würde sich jetzt Trump durch innenpolitische Vorgaben stärker nach China konzentrieren müssen, also die Auseinandersetzung mit China lösen müssen, die sich anbahnt offenbar. Wie weit das von Drohungen oder Ähnlichem begleitet sein wird, weiß ich nicht. Das weiß er wahrscheinlich selber noch nicht. Das ist eine unter solchen Voraussetzungen eine Annäherung an Russland geben wird, ist eine Selbstverständlichkeit. Sonst geht das eine geht nicht mit ohne das andere.
Man sieht es ja schon.
in Ramstein abläuft, ist A, völkerrechtswidrig, weil die Kriege völkerrechtswidrig sind, und B, grundgesetzwidrig, weil von unserem Boden aus keine Angriffskriege vorbereitet und schon gar nicht geführt werden dürfen.
Ich habe dem nichts Neues hinzuzufügen.